Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir stellen den ersten Roman vor, den die Schweizer Musikerin Sophie Hunger geschrieben hat. Es geht bei uns um ein Sachbuch, das einen rätselhaften Titel trägt: Das Parlament der Natur. Und wir stellen den Novelix Verlag vor, in dem Bücher in Boxen erscheinen. Im Studio ist Nora Karches. Walzer für Niemand. Das ist der Titel eines Songs, den die Schweizer Musikerin Sophie Hunger im Jahr 2008 auf ihrem ersten Album veröffentlicht hat. Jetzt ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch ein Roman erschienen, für den Sophie Hunger eben diesen Songtitel nimmt und ihn zum Titel ihres Buches macht. Meine Kollegin Wiebke Poromka hat es schon gelesen.
Walzer für Niemand. So heißt ein Song auf Sophie Hungers erstem Album aus dem Jahr 2008. Ebenso wie Nun, das literarische Debüt der 1983 geborenen Schweizer Sängerin, Musikerin und Songwriterin. Ein Künstlerinnen- und Coming-of-Age-Roman, eine Geschichte weiblicher Selbstfindung und Behauptung. Und zugleich ist Walzer für Niemand der geheimnisvolle Roman einer Freundschaft. Oder doch eher der Erfahrung einer existenziellen Einsamkeit? Die Erzählerin ist, wie Sophie Hunger, Tochter von Militärattachés. Beständige Ortswechsel bestimmen ihr Aufwachsen. Die Konstanten in diesem Dasein bilden ihr Kindheitsfreund mit dem sprechenden Namen Niemand und die Musik, die die beiden symbiotisch Verbundenen, von denen lange immerzu als Wir gesprochen wird, früh für sich entdecken. Sophie Hunger erzählt diese Initiation nicht aus einer vermeintlich realistischen Kinderperspektive, sondern als verdichtete und zugleich anmutige Reflexion über das Wahrnehmen und das Erzählen der Welt. Geschichten heißt es gleich zu Anfang des Romans.
Was für eine ekelerregende und erstickende Erfahrung.
Dem Linearen steht das Zyklische gegenüber.
Erlösend und erhaben hingegen das Spiel der Nadel auf dem Plattenspieler, wenn sie absetzte oder sich federleicht verschieben ließ, entweder nach innen oder nach außen, nicht zurück oder vor. Der Nadelstift gleicht einem kleinen Mund, nein, einer Ohrmuschel, nein, einer Pupille. Unter allen Umständen aber einer sacht geöffneten Körperstelle, empfindlich wie eine frische Wunde.
Konsequenterweise machen an Musik angelehnte Kreis- und Klangbewegungen das Erzählprinzip von Sophie Hungers Roman aus, der äußerlich den Weg der Erzählerin zur Musikerin erzählt. Ein Auftritt im Pariser Bataclan auf einem europäischen Newcomer-Wettbewerb steht am Anfang, ebenso wie am Ende von Walzer für Niemand. Auf diesem in einzelnen Szenen ins Bild gesetzten Weg zur Künstlerin verliert die Erzählerin ihren Freund Niemand sukzessive, während er im Gegensatz dazu in Hungers Beschreibungen zugleich mehr und mehr Gestalt annimmt. In dem Maße, in dem Niemand sich verflüchtigt und verstummt, wird er sinnlich, eine grundpoetische Bewegung. Es ließen sich zahlreiche Verweise dafür anführen, dass Niemand kein realer, sondern ein imaginierter Freund ist, etwa dieser.
Als Reaktion auf eine direkt an dich gerichtete Frage hast du hauptsächlich zu Boden geblickt und melancholisch gelächelt. Nur mir schien es gegeben, dieses Lächeln zu deuten, was im Lauf der Zeit dazu führte, dass die Leute mich ansprachen, wenn sie doch eigentlich dich ansprechen wollten. Gerade so, als wärst du gar nicht da.
Allein schon die lebensweltliche Logik würde verbürgen, dass es sich bei Niemand um eine Externalisierung und einen Umgang mit der kindlichen Einsamkeit handelt, an deren Stelle für die Erzählerin nach und nach das Dasein als Künstlerin tritt. Schließlich ist es mehr als unwahrscheinlich, dass die dem Militärattaché-Alltag geschuldeten Umzüge von zwei Familien gemeinsam unternommen werden, wie es das permanente Miteinander von Niemand und Erzählerin, die explizit keine Geschwister sein sollen, voraussetzen würde. Vom Walzer ist es nur eine kleine Verschiebung hin zu Walser. Der Schweizer Schriftsteller Robert Walser war ein Virtuose des assoziativen Spiels mit dem Sprachmaterial. Ein Verfechter eines Denkens, das dem grammatischen Sprung folgt. Und von Walzer und Walser wiederum ist es nur ein Sprung zur Walserin. Notizen über die weiblichen Vertreterinnen des alpinen Urvolks hat Sophie Hunger ihrem Roman eingefügt, typografisch abgesetzt in Schreibmaschinenanmutung, ebenso wie minimalistische Zeichnungen weiblicher Körper, die den Anschein machen sollen, aus einem Skizzenblock hinausgetrennt worden zu sein. Die wohl ins Fantastische fortgeschriebenen Notizen zu den Walserinnen sollen, so erzählt Sophie Hunger es, Aufzeichnungen von Niemand sein, der sich mehr und mehr in die Geschichte dieses Bergvolks vertiefte. Dass die als beeindruckend robust geschilderten Walserinnen zu den Vorfahrenen von Sophie Hunger ebenso wie ihrer Erzählerin zählten, ist dabei natürlich kein Zufall. Denn Walzer für Niemand erkundet hochpoetisch und auf unterschiedlichen Bild- und Tonspuren Fragen der Herkunft, der Voraussetzungen und des Wegs einer Künstlerin.
Wiebke Poromka hat den ersten Roman von Sophie Hunger rezensiert. Walzer für Niemand heißt er. Kiepenheuer und Witsch, 192 Seiten, 22 Euro. Ein Naturkundemuseum als ein Ort gelebter Teilhabe, wo junge und alte Menschen, Menschen aus der Wissenschaft und aus der Politik, über die Zukunft der Erde debattieren können. Das ist die Vision von Johannes Vogel und Sarah Darwin. Sie plädieren für ein Parlament der Natur, das sich an einem ganz konkreten Ort befinden soll. Im Foyer des 1810 gegründeten Berliner Naturkundemuseums. Michael Schmidt stellt uns das Buch vor, in dem die beiden skizzieren, was ihnen vorschwebt. Das Parlament der Natur heißt es.
Nichts ist so politisch wie die Natur. Das ist seit langem die zentrale Botschaft des Ehepaares Sarah Darwin und Johannes Vogel. Auch der Angriff Russlands auf die Ukraine sei dafür ein Beispiel, erklären die beiden. Denn von Beginn an sei es um die Ausbeutung von Bodenschätzen gegangen. Und wer das bislang bezweifelt hat, dürfte durch die jüngsten Versuche der Trump-Regierung, Deals um seltene Erden einzufädeln, ins Grübeln geraten sein. Sarah Darwin ist eine Urenkelin von Charles Darwin. Johannes Vogel ist seit 13 Jahren der Direktor des weltberühmten Berliner Naturkundemuseums in der Invalidenstraße. Beide gemeinsam gelten mit Fug und Recht als bunte Vögel und als zentrale Stimmen einer weltumspannenden Naturschutzbewegung. In ihrem Verständnis meint Naturschutz jedoch weit mehr als den kleinräumigen Schutz von Hamstern hier oder Reptilien dort. Naturschutz bedeutet Schutz des Menschen vor sich selbst, vor seinen Gewohnheiten und vor seiner Blindheit für deren Folgen. Im Dienst dieser zukünftigen Aufgabe sehen sich vor allen Dingen die Sammlungen und Institutionen des Museums, für das sie selbst tätig sind. Um das zu verstehen, muss man etwas weiter ausholen. Und dazu bietet ihr neues Buch, Das Parlament der Natur, im März erschienen bei Propyläen, eine gute Handreichung. Zusammengestellt ist es auf der Basis mehrerer Treffen des SZ-Journalisten Boris Herrmann mit Sarah Darwin und Johannes Vogel seit dem Jahr 2019. Wer in den vergangenen Jahren die Wissensseiten der Süddeutschen Zeitung gelesen hat, wird manches wiedererkennen. In Buchform wird nun zusammengeführt, was zusammengehört, angereichert mit zahlreichen Illustrationen. Wer nörgeln will, mag in dieser Gestaltung einen Hauch von Coffee-Table-Buchkultur erkennen. Die Überzeugungskraft der zentralen Botschaften mindert das aber nicht. Ebenso wenig die der visionären Idee in Bezug auf das von Vogel geleitete Museum. Das Parlament der Natur soll im Eingangsbereich des Berliner Naturkundemuseums entstehen, angesiedelt zwischen 30 Millionen Artefakten, inmitten von Berlin, wo im engsten Umfeld zahllose öffentliche Einrichtungen und wissenschaftliche Institutionen benachbart sind.
Wir haben hier also eine riesige Konzentration an Macht und Wissen. Vielleicht vergleichbar zu der Mall in Washington, wo auf der einen Seite die Ministerien sind und auf der anderen die Museen. Hier in Berlin hat sich diese Nachbarschaft eher zufällig ergeben. Aber hier gibt es eine Interaktion zwischen der Politik und der Wissenschaft. Und das sehe ich als große Chance. All unsere Kraft, all unsere staatliche Unterstützung sollte sich darauf konzentrieren, einen Ort zu bauen, an dem Wissenschaft, Gesellschaft, Politik und Business sich treffen, um die Zukunft der Natur auszuhandeln. Und deshalb bauen wir jetzt das ganze Museum um.
Die Attraktion eines Naturkundemuseums älteren Zuschnitts seien die Ausstellungen von präparierten, mehr oder weniger exotischen Tieren und die gewaltigen Skelette von Sauriern gewesen. Die zukünftige Bedeutung aber sehen Johannes Vogel und Sarah Darwin im oft unscheinbaren, aber unermesslichen, Jahrhunderte zurückreichenden genetischen Informationspool, der in den Vitrinen oder den Schubladen steckt. Der jedoch müsse erst noch durch ausführliche DNA-Analysen mobilisiert werden, um Entwicklungen als Folge von früheren Umweltveränderungen nachverfolgen zu können. Vor allem durch eine solche Form der angewandten Forschung könne ein Museum aber zu einem demokratischen Ort der Debatte über die Zukunft der Erde heranreifen, wo junge Menschen Wissenschaft und Politik lernen und diskutieren, wo die festgefahrenen und ritualisierten Auseinandersetzungen und die halbherzigen Lösungsvorschläge etwa im Hinblick auf die anstehenden Klimaveränderungen überwunden werden könnten.
Wir haben ein politisches System geschaffen, das innerhalb von Staaten und supranationalen Organisationen komplett selbstreferenziell ist. Und gleichzeitig sind gewaltige Kräfte am Werk, mit denen man keinen Kompromiss finden kann. Denn sobald man verhindert, dass die Strömung des Nordatlantiks warmes Wasser aus der Karibik in die Nähe von Grönland und Island transportiert, wo es dann auf den Meeresboden sinkt, um woanders aufzutauchen, sobald dieses tausendjährige Förderband stoppt, wird es in weniger als 70 Jahren dauerhaftes Eis im Golf von Biskaya geben. Das bedeutet keine Landwirtschaft mehr in Westeuropa. Und es gäbe dann keine Verhandlungen mehr. Wir können nicht zur UN gehen und sagen, liebe Meeresströmung, bitte, wir zwingen dich jetzt wieder zu fließen, sonst wir haben dafür keine Mittel.
Johannes Vogel und Sarah Darwin denken in gewaltigen Dimensionen und in langen Zeiträumen. Nicht zuletzt denken sie an breite gesellschaftliche Allianzen. Dieses Buch ist daher vor allem ein Weckruf der Leserinnen und Leser, mal im unmittelbaren Alltag, mal mit überraschenden Informationen und eindrucksvollen Bildern abholen will. Es ist kein Buch für Spezialisten, sondern ein Plädoyer für den gelebten Austausch mündiger Bürger in Zeiten um sich greifender Wissenschaftsskepsis. Ein Plädoyer für einen Ort, an dem Fragen beantwortet werden könnten, von denen heute noch niemand etwas ahnt. Darin besteht die Stärke, aber auch die Begrenztheit dieses Buches.
Michael Schmidt über Sarah Darwins, Johannes Vogels und Boris Herrmanns Buch »Das Parlament der Natur«, was Farne, Funken und ihre Verwandten zu sagen haben. Erschienen bei Propylän, 240 Seiten, 36 Euro. Kommen wir zu einem Verlag, dem Novellix Verlag, in dem Texte erscheinen, die kurz sind und schön verpackt. In Boxen. Ich habe mit Viktor Hilgemann gesprochen, der das deutsche Programm des Novellix Verlags mitverantwortet. In diesem Frühjahr ist dort eine Buchbox erschienen, die der Auftakt einer Trilogie sein soll. Stadt, so lautet der Titel der ersten Buchbox. Viktor Hilgemann habe ich als erstes darum gebeten, uns die Geschichte und das Konzept seines Verlags grob zu skizzieren.
Der Novellix Verlag, den gibt es seit 2011, hat seinen Firmensitz in Stockholm. Unsere Chefin hat es damals gegründet mit der Idee, mit dem Ausgangspunkt, dass sie sagte, ich habe Familie, ich habe Kinder, ich habe Karriere, ich habe gar keine Zeit, irgendwie einen langen Roman zu lesen. Ich möchte aber trotzdem was Gutes lesen und ich möchte was Relevantes lesen und ich möchte vor allem was Schönes in der Hand haben. Dann hat sich eben schnell dieses Format dieser Boxen ergeben, wo wir sozusagen immer dann zu einem Oberthema vier einzelne Erzählungen von vier verschiedenen Autorinnen oder Autoren sammeln, die dann sozusagen vier Perspektiven auf das gemeinsame Oberthema geben, oft sehr frei interpretiert. Und das hat sich dann über die Jahre weiterentwickelt. In Schweden gibt es ganz viele von diesen Boxen inzwischen. Und vor einigen Jahren haben die Kollegen dann nach Dänemark sich ausgeweitet und vor 2-3 Jahren auch nach Frankreich. Und seit letztem Jahr sind wir eben auch in Deutschland aktiv.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann war es schon auch die Idee, so ein bisschen der Novelle vielleicht zu neuem Glanz zu verhelfen, weil es ist ja schon so, dass die Verlage alle Großroman auf ihre Titel stempeln.
Ja, das ist richtig. Ich habe das auch selber mal im Verlagsstudium noch gelernt, dass die Kurzgeschichte oder Erzählungsbände oder so eigentlich totgeboren sind irgendwie und habe dann nicht so richtig selber dran glauben wollen. Und das war so ein bisschen auch unsere Idee, das tatsächlich wiederzubeleben. Novelle, also der Verlag Novelix ergibt sich natürlich durch dieses schwedische Wort Novelle. Das ist da als Genrebegriff breiter gefasst und wir haben über die Jahre gemerkt, dass ganz wunderbar auch viele Jugendliche irgendwie an uns rantreten und das gerne lesen, sagen, ich möchte mal was auf Englisch lesen oder gerade jetzt auch auf der Messe neulich total cool 15-, 16-jährige Mädels, die irgendwie auf TikTok oder BookTok Jane Austen für sich wiederentdeckt haben. Das ist jetzt deren große Heldin und die freuen sich, dass die bei uns das im Original finden können. Wir glauben einfach auch, dass dieses kurze Format deshalb zeitgemäß ist, weil es so ein bisschen das Buch-Pendant zu dieser Netflix-Logik oder so einer Art Streaming-Logik ist, wo es ja irgendwie darum geht, vielleicht durchaus Interesse hat, gute Inhalte zu konsumieren, aber vielleicht nicht mehr die Konzentrationsspanne, sich 2 Stunden vor einen Film zu setzen, sondern man snackt lieber 4 einzelne Abschnitte einer Serie, anstatt sozusagen so einen großen dramaturgischen Bogen irgendwie unten unter Konzentration zu halten. Das kann man natürlich diskutieren, ob man das gut findet oder so. Aber da wollen wir die Leserinnen und Leser eben gerne abholen und sagen, ja, wenn euch das auch Spaß macht, da kann man auch gute Sachen lesen in einer Viertelstunde oder in einer halben Stunde.
Wie kommen denn jetzt die Autorinnen und Autoren, die Sie auswählen, wie kommen die zu Ihnen? Also machen Sie das so wie viele Verlage, dass Sie da mit Agenturen arbeiten, Scouts, oder ist das eigentlich so Ihre eigene Recherche, die einfließt in diese Buchboxen thematisch, die Sie auswählen und dann eben die Autorinnen und Autoren dazu?
Ja, zu allem ja. Also es ist ganz viel auch Bauchgefühl. Das ist auch das Tolle an dem Beruf und daran irgendwie in der Verlagsbranche und in so einem kleinen Verlag zu arbeiten, dass man eben ganz viel machen kann und sein Bauchgefühl ganz viel einfließen lassen kann. Es ist so, dass wir meistens mit dem Konzept einer Box anfangen. Also wir haben vielleicht eine Idee, worüber möchten wir gerne mal ein paar Texte zusammenstellen. Dann überlegen wir uns also dieses Konzept und dann ist es eigentlich so eine Art wildes Brainstorming, wer könnte dazu passen. Teilweise gucken wir natürlich auch, ob es vielleicht schon mal einen Text gibt, der in einem anderen Zusammenhang schon mal veröffentlicht wurde. Das kann in einer Zeitung gewesen sein oder das kann auch in einem Erzählband gewesen sein. Was wir nicht machen, ist Geschichten verkürzen oder sozusagen so Zusammenfassungen, sondern es sollen immer in sich abgeschlossene Erzählungen sein. Aber teilweise werden sie eben auch neu geschrieben für uns. Also wir sind ganz froh und auch wahnsinnig stolz, dass wir jetzt zum Beispiel auch mit dieser Stadtbox 4 zeitgenössische deutsche Autorinnen und Autoren haben, die wirklich auch Rang und Namen haben sozusagen. Also es ist immer so ein bisschen das Konzept bei uns, dass man zumindest 1, 2 der Autorinnen in jeder Box vielleicht auch wiedererkennt und dann aber auch was Neues entdeckt. Und ich finde eben auch, dass dieses kurze Format gerade, sage ich mal, eine klug kuratierte Auswahl von mehreren Texten sich wahnsinnig toll eignet dazu, eine Vielschichtigkeit und Diversität von Perspektiven zu einem Thema darzustellen. Aber das hat hier in der Verlagsbranche vor allem und am Buchmarkt nicht so eine Tradition und nicht so ein Standing wie in anderen Märkten. Also zum Beispiel in den USA ist die klassische Short Story sehr viel etablierter sozusagen irgendwie als bei uns.
Wenn wir jetzt auf diese Box schauen, also die Box Stadt, Sie hatten das schon gesagt, das ist das große Thema. Welche Texte sind da dabei, wo man sagen könnte, da könnten wir jetzt noch mal drüber sprechen? Welcher Text von diesen 4 Texten, welchen könnte man rausgreifen?
Das ist natürlich total schwierig. Ich mag sie alle sehr gerne. Es sind 4 ganz verschiedene Texte. Bei dem Text von der Katrin Schumacher finde ich ganz spannend. Es war so, dass wir uns überlegt hatten, wir hätten gerne einen Text zum Thema Tiere in der Stadt. Und die Katrin Schumacher hat vor einigen Jahren bei Mattes und Seitz in dieser Naturkundenreihe ein Buch zum Thema Füchse gemacht. Ganz tolles Buch, dann eher essayistisch und wir sind da an sie herangetreten. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, wie wir an Autorinnen oder Autoren kommen, dass ich gedacht habe, das fand ich toll, die kann doch was über Füchse, die kann bestimmt auch was über Füchse in der Stadt. Und dann haben wir die kontaktiert und haben gesagt, könntest du dir das vorstellen, irgendwie vielleicht für uns was extra zu schreiben? Und dann hat sie gesagt, ja, total gerne, da hatte ich auch was im Kopf. Und dann hat sie sich hingesetzt und hat diesen Text geschrieben, Stadt der Füchse. Und zwar geht es ein bisschen um diesen Gegensatz wild und zahm, Ordnung und Kontrollverlust, was in der Stadt, glaube ich, so allgegenwärtig ist. Also irgendwie ist es ein sehr geordnetes und irgendwie absurdes System, wenn man ja darüber nachdenkt, wie wir uns hier organisiert haben in den Städten und miteinander leben. Und manchmal gibt es so Momente, da steht man auf dem Lidl-Parkplatz und es huscht ein Fuchs vorbei und man denkt irgendwie, man guckt ins große Weltall. Also man sieht das ganz große wilde Tier vor sich oder die große Wildnis und in einem wird so eine Wildnissehnsucht vielleicht auch wach. Und in dieser Erzählung geht es eben um die Begegnung einer Frau mit einem Fuchs. Es wird auch gar nicht so konkret gesagt, was davon jetzt Realität und Fantasie vielleicht ist. Aber diese Frau tauscht so ein bisschen Rollen eigentlich mit einer Füchsin. Es gibt einen kurzen Satz, den haben wir auch hinten auf dem Buch draufstehen. Den finde ich, der macht das ganz gut deutlich. Und zwar schreibt es aus der Erzählung: Den Füchsen, denke ich, geht es wie uns Menschen. Sie werden immer mehr, ziehen in die Städte, essen immer opulenter von dem, was wir wegschmeißen. Wir essen vom selben Teller. Und wenn wir Menschen dem Fuchs begegnen, erzählen wir uns ein Märchen vom wilden Tier.
Danke für das Gespräch. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Gerne.
Die Buchbox Stadt enthält 4 Erzählungen von Jackie Thome, Dimitri Kapitelmann, Till Räther und Katrin Schumacher. 100 Seiten kosten 22 Euro. Heute ab 20:30 ist Nell Sink zu Gast in der Sendung Lesezeit. Nora Karches sagt Tschüss.